Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist Stereseins mit dem Treffpunkt und einem Wort, das garantiert viel vorkommt in dieser Stunde. Wir haben es in den Verkehrsmeldungen gehört, das Wort Stau. Stau kommt in dieser Stunde und in der nächsten ganzen Haufen mal vor. So tönt es, wenn man in eine Staumauer reingeht, mit möglichst viel Gängen zur Kontrolle. Das ist die Staumauer von der Grande Isance. Was eine Staumauer ist, wie sie funktioniert, wie man Energie gewinnt und wie viele Staumauern das es noch braucht in der Schweiz und wie viel Stau überhaupt, das erfahren wir heute im Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühne und seinen Gästen.
Chez toi, je ne pense qu'à toi, Lisa. Je n'aime que toi quand t'es pas là, Paula. Dans tes yeux bleus, on voyagera, Nadia. C'est beau la vie qui va sur l'eau. C'est beau l'amour par mon pavot. Dans ma bohème, ne l'oublie pas. La seule que j'aime, c'est toujours toi. Toi Lisa, toi Paula, c'est toi Nora, c'est toi Nadia, toi Claudia, c'est toi Laura, toi ma bohème, c'est toi que j'aime. Quand on se marie, t'es si jolie, Lily. On se marie plus question d'envie, Sylvie. Séparons-nous mes bons amis, Betty. C'est beau la mer par les hublots. C'est beau tes yeux, c'est beau ta peau. Dans ma bohème, ne l'oublie pas. La seule que j'aime, c'est toujours toi. C'est toi Lily, toi Sylvie. C'est toi Marie. C'est toi Betty, toi Lizzie. C'est toi Betty, toi ma bohème. C'est toi que j'aime. C'est toi Lisa, toi Sarah. C'est toi Paula, c'est toi Laura, toi Nadia, c'est toi Claudia, toi mon grand chelem, c'est toi que j'aime. Je vois mes années partir au vent, méchant. Qu'est-ce que j'ai fait de tout ce bon vieux temps? Ça fait tout drôle quand on est grand, trop grand. Me voilà seul, j'ai l'âme en peine. Où sont parties mes petites sirènes? Tout est passé, mais n'oublie pas. Mon seul regret, c'est vraiment toi. C'est toi Guylaine, toi Madeleine. C'est toi Carmen, c'est toi Ghislaine. Toi Solène, adieu Fredaine. Toi ma bohème, c'est toi que j'aime. C'est toi Lisa, toi Sarah. C'est toi Paula, c'est toi Laura, toi Nadia, c'est toi Claudia, toi mon grand chelem, c'est toi que j'aime. C'est toi Lily, toi Sylvie, c'est toi Marie, c'est toi Betty, toi Lizzie, c'est toi Mitzi, toi ma bohème, c'est toi que j'aime.
Das ist Ihres Eins mit dem Treffpunkt und heute mit dem Thema Energie. Als ganz grosses Obergebiet, aber heute ganz besonders Wasserenergie und noch detaillierter Energie, die von Stauwerken und unter anderem auch von Pumpstauwerken, Kraftwerken, die grosse Stauseen sind, wo weiter unten ein Beck ist, wo man das Wasser wieder aufpumpt und somit Energie gewinnt. Wasserkraft im weitesten Sinn also. Wir haben zwei Experten bei uns. Zum einen ist das der Luca Vetterli, er ist Gewässerexperte, Vertreter von der Umwelt sozusagen heute bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Herr Vetterli.
Grüezi.
Herr Vetterli, Wasserkraft für Sie eine von der besten Energien oder gibt es noch bessere?
Wasserkraft ist sicher eine von der besten, sie ist erneuerbar. Und sie ist in relativ grossen Mengen in einem Land wie bei uns mit Gebirge und viel Regen verfügbar. Wichtig ist allerdings, dass man die Wasserkraft mit Maß nutzt und mit Respekt für die Umwelt, weil eine unmittelbare Auswirkung von der Wasserkraftnutzung ist natürlich, dass das Wasser, das man den Stauseen entnimmt und wo man den Fluss entnimmt, dass dann das Wasser im Fluss fehlt und der Fisch fehlt und dem Lebensraum vom Fluss und von den Auen.
Also mit anderen Worten, die Umwelt ist gefährdet, wenn man es extensiv betreibt.
Das ist richtig und da kann ich vielleicht noch eine Zahl sagen. Heute ist die durchschnittliche technische Nutzung von der Wasserkraft dort, wo man Wasser entnimmt, den Fluss, entnimmt im Durchschnitt 95%. Das heisst, was man den Fluss überlässt in der Schweiz, das ist ein Durchschnittswert, ist 5% vom Wasser. Und das ist die heikle Zahl. Wasserkraft ist, wie gesagt, ist gut und erneuerbar, aber man muss es nicht zu weit treiben.
Jetzt haben wir einen Vertreter von der Energieproduzenten auch bei uns, so wie sich das richtig hört zu dem Thema. Das ist der Beat Imboden. Guten Morgen, Herr Imboden.
Guten Morgen.
Herr Imboden, Sie haben jetzt Herr Vetterli gehört. Hat Sie seine Position gesetzt, von wegen Wasserkraft? Sie sind Vertreter von Energieproduzenten. Hätten Sie lieber mehr Atomkraftwerke oder lieber mehr Wasserkraftwerke?
Also wir wollen überhaupt nicht irgendwie die verschiedenen Energiequellen gegeneinander ausspielen. Es braucht beides, aber wir setzen natürlich ganz klar, wie der Vetterli gesagt hat, ganz stark auf die Wasserkraft, weil die Wasserkraft die natürlichste Quelle ist und die für die Umwelt die beste Quelle. Und das ist für uns eigentlich im Vordergrund. Aber das gegenseitige Ausspielen, das braucht es glaube ich nicht, weil es hat Platz für alle Energiequellen.
Man müsste ja vielleicht davon ausgehen, dass es verschiedenste Energiequellen gibt, die man könnte fördern, Solarenergie, Geothermie, seit gestern wieder im Gespräch, oder vielleicht auch davon reden, dass man weniger Energie braucht, das ist auch ein Thema. Es ist trotzdem so, dass ihr beide als Vertreter, die da sind, wahrscheinlich auch eine gemeinsame Ebene finden müssen, weil ihr ja verschiedene Positionen, sind verschiedene Positionen daheim. Manchmal bekämpfen ihr einander. Herr Imboden, wo ist die grösste Gemeinsamkeit von Ihnen mit den Vertretern von der Umwelt?
Also die grösste Gemeinsamkeit, das ist das, was wir eigentlich bereits besprochen haben. Das ist die Umweltverbände und wir wollen ganz klar die Wasserkraft grundsätzlich fördern. Ganz klar in einem gewissen Mass, aber die Wasserkraft ist eine natürliche, eine gute Energiequelle und das ist, glaube ich, heute die absolute grösste Gemeinsamkeit. Und da müssen wir die gemeinsamen Interessen nutzen und auf die gleiche Seite ziehen und nicht gegeneinander sehen.
Eitelfreude, Eierkuchen, Herr Vetterli, wo ist bei Ihnen die grösste Gemeinsamkeit mit den Vertretern der Energieproduzenten?
Die grösste Gemeinsamkeit ist genau die wir jetzt gerade gehört haben. Und ich würde es noch weiter treiben. Ich denke da an ein Werk von Alpiq, das Wasserkraftwerk Ruppoldingen. Alpiq hat das Wasserkraftwerk nach Nature Made Star, also das Label für Ökostrom, zertifizieren lassen. Und dort ergibt sich die grösste Gemeinsamkeit, weil Wasserkraftwerke, die nach Nature Made Star zertifiziert sind, sind auch für die Umwelt respektvoll. Man sollte also auf dem Weg weitergehen und noch mehr Kraftwerke in der Schweiz mit dem Label zertifizieren. Zurzeit sind es etwa 3% von der produzierten Wasserkraft in der Schweiz, die das Label haben.
Und wie man das Label überkommt und was für Wasserwerke das es gibt, das erfahren wir im Verlauf von diesen 2 Stunden Treffpunkt heute. Wir erfahren aber auch, wie es denn zu und her geht in so einer Staumauer. Das als nächstes hier bei uns auf DRS1. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass Sie daheim möglicherweise bereits jetzt schon gewisse Fragen auf der Zunge haben und dass Sie die gerne würden formulieren, machen Sie das per Mail studio@drs1.ch. studio@drs1.ch. Wenn Sie Fragen haben an unsere beiden Exponenten, Luca Vetterli oder Beat Imboden, machen Sie das jederzeit. Wir freuen uns auf Ihre Mail. Also, als nächstes gehen wir in eine Staumauer rein.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what will I be without the song? That's what I'll be. So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I've often wondered, how did it all start?
Das heisst, um 20 Minuten ab 9 Uhr mit dem Treffpunkt, wo man das Gefühl am besten freien Lauf lässt und sie nicht staut. Das zu der Gefühlswelt. Aber wir reden ja handfest von Staumauern heute, von Talsperren, von Speicherkraftwerken. Die grösste Staumauer in der Schweiz ist Grand Ixence, zuhinterst im Val de Dix im Wallis. Sie ist höher als die grösste Pyramide der Welt, die Staumauer, die Cheops-Pyramide zu Ägypten. Der Jürg Oeninger, der Produzent vom Treffpunkt, ist das Grand Ixence anschauen und er hat gesehen, wie so eine Anlage funktioniert.
Eine Staumauer und ein Speicherkraftwerk zusammen sind wie eine grosse Batterie. Im Stausee hat es zwar keinen Strom in einer Batterie, sobald man aber das Wasser ablässt und im Kraftwerk weiter unten im Tal durch die Turbine lässt, gibt es Strom. Es war ein schöner Herbsttag im Wallis. Angefangen hat die Besichtigung weit weg von der Staumauer Grand Ixence unten im Rhonetal, im Kraftwerk Piendron, dem grössten Wasserkraftwerk der Schweiz. Die Besuchergruppe geführt hat Franz Schafer, ein pensionierter Maschinentechniker, der rund 40 Jahre lang für die Grand Ixence gearbeitet hat. Wir stehen gerade in dem Raum, wo die 6 Turbinen laufen. Mit Schieber kann man regulieren, dass genau so viel Wasser in die Turbinen hineinkommt, wie es braucht, erzählt Franz Schafer. Ein Stock obendran ist es ein bisschen ruhiger.
Ja, wir stehen hier im Maschinensaal des Kraftwerkes von Biedron. Und hier, wir sind oben wo die Kommandoräume sind. Man sieht noch den obersten Teil der Maschinen. Wir haben hier vertikalachsige Maschinen. Die Turbinenrad ist so unterst, das liegt horizontal. Da haben wir also Turbine und dann oben haben wir ein Führungslager mit einem Generatoren großen, der ja die Energie umwandelt in Elektrizität. Und zu oberst haben wir die Stromeinführungen für die Erregung des Rotors. Ja.
Biotron ist das modernste Kraftwerk von Total 4, das zu der Grande Xence gehört. Nanda, Fionne, Chandolin und eben Biotron. Alle vier zusammen können mehr Kilowattstunden Strom produzieren, wie die beiden AKW Güsken und Leibstadt zusammen. Der Unterschied ist, dass man ein AKW nicht drosseln kann, man kann es nur anstellen oder abstellen. Ein Wasserkraftwerk kann man schön steuern, dafür aber nur maximal so lange am Stück im Betrieb haben, bis der Stausee leer ist. Nach dem Augenschein im Kraftwerk geht es zu der Grande Dixence rauf. Zu der ganzen Anlage Grande Dixence gehören neben der grossen Staumauer eine kleine Staumauer, die vier Kraftwerke, vier Pumpwerke und Druckleitungen, die das Wasser vom Stausee zu den Kraftwerken führt. Bis an den Fuss dieser Riesenmauer führt eine Autostrasse. Von dort aus geht ein schmaler Weg bis auf die Staumauer rauf. Oder eine kleine Luftseilbahn. Von oben sieht man auf die einen Seite ins Tal runter, auf die andere Seite auf den riesigen Stausee. 180 Meter tief ist er und ziemlich voll. Könnte der Stausee überlaufen, frage ich den Franz Schafer.
Ja, das ist eben das Kuriosum hier am Stausee. Grande Xence haben wir keinen Überlauf. Da wurde schon öfters gefragt deswegen. Und zwar, der Grund ist eigentlich einfach, weil die Turbinenkapazität ist sehr gross.
Wenn es muss sein, kann man also viel Wasser in kurzer Zeit ablassen. Und ein zweiter Grund ist der, man kann die Wassermenge steuern. Die Grande Xence sammelt nämlich Wasser von 35 Gletschern. Auch Wasser zum Beispiel vom Fuss von Matterhorn. Ein grosser Teil von dem Wasser fließt nicht direkt in den grossen Stausee von der Grande Xence, sondern man muss es mit Hilfe der Pumpwerke dort an befördern.
Und auf der anderen Seite haben wir die Zuflüsse, weitgehend im Griff, denn das Wasser, das Natürliche, das man nicht korrigieren kann, das ist das Einzugsgebiet hier. Und ungefähr mehr als 80%, 85%, das kommen von anderen Seitentälern. Da kann man die Pumpwerke abstellen, kann die Wasserfassungen ausschlagen. Das ist also kein Problem.
Unterdessen sind wir am Fuss von der Grande Xence und gehen jetzt durch eine Tür in die Staumauer rein. Man muss sich vorstellen, die ganze Mauer ist 285 Meter hoch und das unterste an der Sohle 200 Meter dick.
Und da unten, da, wo die hinten, die Türen, die wir hier haben, da geht es einmal ein Steigen ab. Und da unten ist der Wassereinlauf, das sind die Einlaufschützen, der Kraftwerk Fionne Nanda. Da unten da.
Drinnen hat es kilometerlange Gänge. Die Hälfte vertikal, die Hälfte horizontal. Die Gänge brauchen die sogenannten Staumauerwächter für ihre Kontrollgänge. Kontrolliert wird auch von aussen.
Wir haben jetzt dazu da eine Informationstafel und das zeigt Kontrolle, wie sich die Staumauer im Gelände verhalten. Und zwar hat es da die verschiedenen Fixpunkte im Gelände. Und von dort her wird das periodisch mit den heute haben sie ja die Geometer und den Laser, die können ja sehr genau messen, ob es da Änderungen gibt.
Macht sie das, die Mauer? Bewegt sich die?
Ja, die bewegt sich schon. Wenn jetzt der Stausee voll ist, tut sie in der Mitte rein und das Oberst tut sich die durchbiegen. Jetzt können sie mal raten, wie viel dass sich die Mauer jetzt durchbiegen, gegenüber, wenn der See leer ist.
3 cm.
3 cm Spotten.
Ein Meter.
Fast ein Meter, ja. Und 3 cm, ja, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, aber 11 cm. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass wir kontinuierlich gemessen, die Deformation, und das ist eigentlich wie eine Feder, die man durchspannen, und dann kommt sie wieder zurück. Die Hysteresis muss immer stimmen.
Es gibt doch viele Erdbeben im Wallis.
Ja, wenn Sie jetzt die Erdbeben ansprechen, ist es so, wir haben da innen 5 Seismographen drin. Und die sind online verbunden mit Zürich, mit der ETH, wo das Erdbebenzentrum ist, das nationale. Das ist also, geht also direkt dort hin. Dort her und hier. Gut, es gibt natürlich da Erschütterungen, aber natürlich jeden Tag hat es immer. Ganz, ganz kleine, die man nicht merkt. Und das ist also auch dort. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Und fertig ist die Führung. Rund 3/4 Stunde ist der Jürg Oehninger unterwegs mit dabei und tatsächlich, man hat ihn auch wieder rausgelassen. Es ist der Jürg Oehninger. Guten Morgen, Jürg. Morgen. Wie ist das gewesen mit dieser Führung? Was ist der grösste Eindruck, den wir Ihnen hinterlassen hat, die Besichtigung?
Gut, natürlich ist es mal eindrücklich, das zu sehen. Wenn man davor steht, die 200 Meter kann man nicht ermessen, aber die Höhe sieht man, ein Teil von der Höhe ist ja oberirdisch. Das ist mal sicher verrückt. Aber mein Eindruck, den ich zurückgebracht habe, ist wirklich das mit diesen 11 cm, wo sich so eine Mauer kann wie eine Feder spannen oder verändern wegen dem Wasserdruck. Das ist unglaublich, 11 cm, das ist schon die Länge der Handfläche, oder?
Und zu wissen darum, dass so etwas Energie hergibt?
Ja gut, das ist nicht sichtbar, aber wenn man dann weiss, wie viel Kraft da abschüsst an Wasser, es wird ja noch Druck gemacht, dass es noch mehr Druck gibt beim Produzieren der Turbine. Wenn man ein bisschen Turbine hört, zum Beispiel bei einer Turbine steht, das ist schon noch eindrücklich, aber ermessen, also spüren kann man es ja nicht.
Ist es denn auch schön, das Kraftwerk?
Ja,
die Staumauer?
Die Staumauer ist... Also, soll ich sagen, schön kann man jetzt bei denen das nicht sagen. Da ist ein Bogenstaumauer schöner. Aber, zum Beispiel in diesen Kraftwerken, die älteren, das ist, man hat das Gefühl gehabt, wie in einem Museum. Sie sind top gewartet, sind in dem Sinn schon modern. Aber die schönen Armaturen zum Beispiel, das ist unglaublich schön gewesen. Und die Form der Turbine, das hat auch eine Ästhetik.
Da spricht auch ein Techniker im Herzen, ein Mann wahrscheinlich, wo dem das einfach gefällt. Jürg Oehninger hat das besichtigt für uns, dort vor Ort besucht. Jetzt wollen wir von Ihnen wissen, von Ihnen daheim, was ist denn für Sie die schönste Staumauer in der Schweiz? Welche gefällt Ihnen am besten und warum und was erleben Sie dort? Was haben Sie erlebt? Rufen Sie uns an, der Reto Scherer nimmt das Telefon ab. 0848 440 222. Welches ist für Sie die schönste Staumauer in der Schweiz, wohlverstanden? Und warum ist das so? 0848 440 222.
Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side. Forever. Keeps getting better.
stasera canto e sei sola, canto nel cuore, voglia di te, canto e il rumore un po' se ne va da questa stravolta e sorda città. Settimo piano, settimo cielo, senza ascensore, senza l'altare. Ti voglio qui, ti voglio guardare, voglio sentirmi dentro di te. Canta che canto con te, solo e soltanto con te.
Der Reis mit dem Treffpunkt an 5 Minuten über 9:30. Talsperren, das gibt's in der Schweiz etwa 1000 von diesen Talsperren, die helfen den See regulieren, sind Löschreserven, dienen der Fischzucht oder für künstliche Beschneiung, für Bewässerung oder eben auch für Energieversorgung. Und das ist das Thema heute bei uns im Treffpunkt. Staumauern, Talsperren. Etwa 200 davon sind direkt am Bund überstellt, am Bundesamt für Energie. Die sind auch dafür verantwortlich, dass die Bauwerke eben instand behalten sind, respektive, dass sie den Sicherheitsansprüchen genügen. Jetzt wollen wir mal unterscheiden, was das überhaupt sind, die Staumauern, die Talsperren, die verschiedenen Energieformen, die man da gewinnen kann. Wir reden hier von Speicherkraftwerken, wir reden von Pumpspeicherwerken. Beat Imboden von Alpiq, Vertreter von der Energieproduzenten. Herr Imboden, wie ist es das mit der Grande Xance? Das ist eines der grössten Einzugsgebiete in Sachen Gletscher, Wasser, das dort gesammelt wird. Hat man da den Überblick überhaupt noch über alle möglichen Formen, die man dort machen kann?
Ja, auf alle Fälle. Die Grande Xance ist eigentlich eine sogenannte Saisonstaumauer, beziehungsweise die Idee ganz früher war, dass man das Wasser, das im Sommer anfällt, dass man das zurückstauen kann und dann quasi im Winter kann nutzen, um Strom zu produzieren. Im Winter ist der Bedarf an Strom grundsätzlich höher als im Sommer. Und dann hat man den Versuch gestartet, natürlich, dass das Wasser vom Sommer man kann zurückstauen kann und im Winter kann einsetzen kann. Und das heisst eigentlich, geht es da um eine Verlagerung von all diesen Wasser vom Sommer in den Winter. Das war damals eigentlich die Grundidee gewesen. Und bei der Grande Xance ist das so, dass es ein sehr grosses Sitzungsgebiet ist, das bereits in der Region von Zermatt anfängt dort und rund schlussendlich 400 Quadratkilometer Fläche betreffen dort. Es gibt ja auch eine ganz grosse Staumauern. Vielleicht, wenn wir da die Unterscheidung machen, gibt es die kleinen. Und die kleinen Staumauern, das sind eher Staumauern für Tages- und Wochenspeicherung. Das heisst, statt dass er das ganze Wasser im Sommer zurückhaltet und im Winter turbiniert, könnt ihr das auch während der Woche machen. Das heisst, ihr könnt zum Beispiel in gewissen Zeiten die kleinen Staumauern auffüllen und dann nachher zu Spitzenzeiten während der Woche wieder ablassen. Das ist eher, statt Sommer, Winter, ist das beispielsweise Woche und Wochenende.
Und bei Tagesspitzen zum Beispiel auch.
Genau, ja. Mhm. Und jetzt gibt es eigentlich noch eine dritte Variante für so vereinfacht darzustellen, das sind die sogenannten Pumpspeicherwerke. Die Pumpspeicherwerke sind in aller Munde zurzeit. Es werden grosse Projekte gemacht in verschiedenen Kantonen in der Schweiz. Und da geht es jetzt eigentlich noch mal darum, dass man quasi Regelenergie euch produzieren kann. Das heisst, dass man nur kurzfristiger eigentlich, wenn die Nachfrage und die Produktion nicht mehr im Gleichgewicht sind, dass man ganz kurzfristig kann grosse Mengen von Strom produzieren.
Also um das Bild nochmal zu klären, was wir vorne gehört haben, vielleicht haben Sie es mitbekommen in dieser Reportage, ein Wasser, ein Staudamm, ist so, also ein Stausee ist so quasi wie eine riesige Batterie, die man sofort entladen kann, im Gegensatz zu einem Atomkraftwerk, wo man nicht so schnell hoch- oder runterfahren kann.
Und jetzt mit der ganz kurzfristigen Einsatz ist es eigentlich so, dass die Pumpspeicherwerke ins Spiel kommen und das heisst, man dort das Wasser turbinieren, das geht ein Brief in die Turbine, es wird Strom produziert und nachher pumpt man das Wasser wieder ins Oberbecken und dann hat man es wieder parat eigentlich für den nächsten Einsatz.
Und da ist ein grosses Streitbild natürlich auch. Jetzt fängt ja der Streit an, um das Wasser hochpumpen, das geht nicht von selber runter, das muss man hochpumpen, das braucht auch wieder Strom. Braucht wahrscheinlich mehr Strom, als überhaupt produziert.
Man kann es einfach sagen, wenn man zum Beispiel 100 Kilowattstunden Strom einsetzt, für den Brief zu pumpen, hat man am schlussendlich rund wieder 80 Kilowattstunden, die man
also rausholen kann. Ein Verlust von 20.
Ein Verlust von rund 20%. Aber es ist absolut wichtig und entscheidend für das Netz in der Schweiz und für das Netz in Europa, dass man den Ausgleich immer wieder schaffen kann.
Sie deuten verschiedene Punkte an, die wir hier haben. Zum einen eben das Uhrpumpen, sofort verfügbar, dass man zu Tagesspitzen kann sofort reagieren, dass man abhängig ist mit internationalen Stromnetz. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Aber es gibt ja bestimmte Kritik darum, weil wenn man das wirtschaftlich betreiben will, wie machen Sie es denn am liebsten? Denn wenn der Strom, den Sie haben, am billigsten ist, oder?
Ja, das ist natürlich ganz klar. Wenn ihr ein Leuchtwasserkraftwerk, zum Beispiel am Rhein oder an der Aare habt, produziert das Strom, aber das müsst ihr Strom genau dann produzieren, wenn die Aare einfach Wasser bringt. Bei dem Pumpspeicherwerk, da pumpt ihr es auf und das kostet natürlich uns mehr, die ganze Pumpspeicherwerke zu bauen, aber andererseits müssen wir sagen, und das ist ja der Markt, der jetzt herrschen tut, die hat auch mehr Wert, die Energie. Das heisst, das kostet mehr, aber ihr könnt dann die Energie auch höher verkaufen. Und wenn ihr das nicht könnt machen, dann könnt ihr die auch nicht bauen. Also das ist ein Bedarf, den der Markt eigentlich hergibt, das Verlangen nach so hoher Spitzenenergie. Und entsprechend hat die mehr Wert und entsprechend ist der Verkaufspreis höher. Und das müssen wir haben, damit wir die Pumpspeicherwerke bauen können.
Wir gehen immer noch davon aus, der Ist-Zustand ist der, dass man Energie braucht, dass der Energiebedarf riesig hoch ist, zu bestimmten Zeiten noch höher, auch internationaler Bedarf da ist. Trotzdem muss man ja diese Frage in den Raum stellen. Wir können das nicht von heute auf morgen verändern. Es gibt Ziele, um das ja zu ändern. Wir wollen ja eine Gesellschaft werden, die immer weniger Strom braucht. Das ist sicher auch in Ihrem Interesse irgendwo.
Absolut,
natürlich.
Ja.
Jetzt aber zum den Strom Pumpen, sagen Sie ja, der günstige Strom ist am wichtigsten, aber ist denn das eben auch der sauberste Strom, den Sie da tun?
Nein, das ist klar. Der Aufpumpen tut er natürlich während der Zeiten, wo das Verlangen oder der Bedarf nach Strom tief ist. Und das ist grundsätzlich in der Nacht. Durch das, dass aber die Nachfrage klein ist, ist der Preis auch tief. Und das ist natürlich auch vorteilhaft für uns, dass wir den günstigen Strompreis nutzen, für das Wasser wieder nach oben zu pumpen.
Und das ist dann egal, welcher Strom, über Atomstrom oder Kohlestrom, das spielt keine Rolle?
Das ist quasi grauer Strom sozusagen, der in der Schweiz grösstenteils Wasser ist und Kernenergie. Und der Strom nutzen wir, für das wieder nach oben.
Und das ist dann die Kröte, die die Umweltverbände möglicherweise schlucken müssen. Und wie wir das anschauen bei den Umweltverbänden, das werden wir als nächstes herausfinden, am Treffpunkt auf dem Eis. This lonely avenue,
touch that part of you you want me to. Lady, 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 I know it's in your heart to stay. Silent stares with no apology. Move towards the stars and be my only one. Reach into the light. That pulls you to my side, where you should always be. Lady, 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 don't walk this lonely end.
Dir ein Eis mit dem Treffpunkt am Viertel vor 10 und mit der schönsten Staumauer im Berzaskertal haben wir jetzt einen Kontakt, und zwar mit dem Charlie Vogunten. Guten Morgen, Herr Vogunten.
Guten Tag, Herr Steine.
Sie haben uns geantwortet auf die Frage, was ist denn die schönste Staumauer für Sie? Und Sie sagen Berzaska. Warum denn?
Berzaska, genau. Weil ich die auch aus einer anderen Perspektive kenne. Ich bin auch bereits einmal via Bungee Jumping runtergejuckt.
Wie hoch ist die?
Oh, da überfragt mich.
Ist gar nicht so wichtig. In so einem Moment nicht mehr wichtig, sondern das Abkumpen ist wichtig.
Richtig.
Denken Sie denn in so einem Moment auch an die Umwelt, an die Energiegewinnung, wenn Sie so etwas machen?
Nicht wirklich.
Das heisst, es ist einfach eine Herausforderung, so eine Mauer. Aber man kommt einem gerade gelegen, natürlich, oder?
Ja, absolut.
Haben Sie eine andere Staumauer?
Ich bin auch schon von einem Bauchran runter.
Sie sind ermutigen.
Nicht aber, wirklich.
Also, Sie sind wirklich eigentlich im Grunde noch dafür, dass man mehr Staumauern baut in der Schweiz?
Ja, das wäre nicht schlecht.
Wieso wäre das nicht schlecht?
Als Alternativenergie.
Ah, okay, es ist ja schon ein grosser Teil. Möglicherweise gibt es keine anderen Möglichkeiten mehr, um mehr Staus
ja, zu machen. Ja, es hat einfach ein bisschen viele Gegner.
Viele Gegner. Wir haben gerade vielleicht jemanden da, einen Gegner. Ich bezeichne gerade so. Ich bedanke mich herzlich, Herr Vogunten. Und weiterhin viel Glück beim Springen.
Ja, das können wir brauchen.
Das ist der Herr Vogunten gewesen, der von der Staumauer in Berzaska runter Bungee jumpet. Haben Sie das auch schon gemacht? Luca Vetterli von Pronatura.
Nein, das Bedürfnis habe ich noch nie verspürt. Ich schaue häufig die Staumauer von unten an, nämlich vom Gewässer aus, wo dann trockengelegt ist, und frage mir, was kann man da machen, damit es dem Fluss besser geht, der Fisch? Also aber zurück zur Frage vom Herrn Gunten.
Ja.
Man soll doch weitere Staumauern bauen. Da geht es eigentlich nicht um die Frage, ist man dagegen oder ist man dafür, sondern in der Schweiz ist das Potenzial ausgeschöpft. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, außer Frankreich, wo die Wasserkräfte derart weitgehend genutzt hat wie die Schweiz. Und man kann nicht Staumauern bauen, wenn alles schon genutzt ist. Also von dem her ist die Ressource eigentlich weitestgehend aufgebraucht und man soll sich keine Illusion machen, dass man die Zitronen nur mehr auspressen kann.
Also man kann keine weitere Stauwärme bauen?
Vereinzelte möglicherweise schon, aber das ist wirklich ein kleines Restpotenzial. Man kann so sagen, in der Schweiz ist 95% vom technisch nutzbare Potenzial ausgeschöpft, ähnlich in Frankreich. Es gibt Länder wie Norwegen, wo es weniger ist, aber bei uns kann man nicht mehr zubauen, weil einfach das Wasser fehlt.
Gut, man könnte einfach die Stau. Gut, zum einen vielleicht das Wasser fehlt, aber zum anderen könnte man ja sagen, man könnte mehr Pumpspeicherwerke bauen, man könnte die Mauern erhöhen, wie es jetzt zum Beispiel im Lago Bianco passiert ist, wo das Wochenende die Gemeinde Buschiavo angenommen hat. Das machen wir jetzt.
Die Mauern kann man erhöhen. Aber das Wasser, das anfällt, wird nicht mehr, weil es regnet nicht mehr, wenn die Staumauer erhöht wird.
Aber man kann das mit dem Kreislauf vom Wasser, wo man wieder hochpumpt, kann man dauernd Energie gewinnen.
Voilà, jetzt kommen wir zur Frage von der Pumpspeicherung.
Also von den Kröten, die sie schlucken müssen.
Ich weiss nicht, ob man sie schlucken müssen. Pumpspeicherung ist eigentlich keine Wasserkraft. Das ist keine saubere Wasserkraft. Weil Pumpspeicherung ist eine Energieumwandlung. Wir haben es vorhin gehört. Die Pumpspeicherung braucht wesentlich mehr Energie, als sie eigentlich produziert. Und was sich hinter dem Wort Graustrom versteckt, ist eigentlich ganz klar Kohlenstrom, der in der Schweiz importiert wird, weil die Schweiz importiert nachts Strom, wenn gepumpt wird. Und das ist weitgehend Kohlenstrom aus Deutschland und Atomstrom aus Frankreich. Das heisst, Pumpspeicherung ist ein Geschäft mit dreckigem Strom, mit nicht nachhaltigem Strom. Und das ist das Problem für die Umweltverbände. Sie wollen nicht, dass durch angeblich saubere Wasserkraft eigentlich Kohlenstrom und Atomstrom veredelt wird.
Jetzt aber den Fall vom Lago Bianco, wo das Wochenende abgestimmt worden ist, wo man jetzt darf, die Staumauern erhöhen. Das heisst, es gibt noch eine zweite Gemeinde, die auch muss ich auch sagen, Pontresina. Haben die Umweltverbände ja mitgeschafft und haben gesagt, okay, unter diesen und diesen Auflagen machen wir das. Die einzigen, die jetzt wirklich dagegen sind, sind ein grosser Teil von Landwirten, von Bauern, die dort sagen, also das ist eine ziemlich deftige Angelegenheit. Für die nächsten paar Jahre haben wir Natur verschandelt. Und Sie haben dort mitgemacht. Verkaufen Sie jetzt Ihre Seele?
Nein, ich habe dort mitgemacht bei den Verhandlungen mit der Rätsenergie. Und im ursprünglichen Projekt, das vorgesehen war, hat es auch Pumpspeicherung gegeben. Zwar weniger, aber auch. Und der Stausee soll um 27 Meter erhöht werden mit dem alten Projekt, das fallen gelassen worden ist, und nicht um 4 Meter. Und der Grund, dass viele Widerstände verständlich entstanden sind in der Gemeinde Poschiavo, ist unter anderem, dass der Fluss Poschiavino auf vielen Strecken renaturiert wird, was für die Natur gut ist, aber was Land braucht. Und durch das gibt es natürlich verständlicherweise Widerstand, weil Land muss für die Natur hergeben werden.
Also Sie machen den Spagat, Vetterli, zum einen, dass Sie sagen, ja, wir müssen renaturieren, zum einen.
Richtig.
Das ist eine Konzession, die eingeht. Wir können nicht 27 Meter umbauen, sonst haben wir wahrscheinlich das ganze Tal fluten. Geht auch nicht, das hat man wahrscheinlich auch eingesehen, dass das nicht möglich ist. Aber das Pumpspeicherwerk haben Sie jetzt doch befürwortet. Obwohl Sie finden, nein, das ist keine saubere Energie, ist eigentlich alles versteckter Gewinn.
Falsch. Pumpspeicherwerk habe ich nicht befürwortet und auch die Umweltverbände nicht. Man muss klar trennen, Pumpspeicherwerke sind nach Gesetz möglich, heute in der Schweiz. Es gibt keinen Grund, dass man die nicht bauen darf. Man kann darüber streiten, ob das richtig ist, aber man darf sie bauen. Und entsprechend heisst die Tatsache, dass die Umweltorganisationen einem Projekt den Vortritt geben, der für das Gewässer besser ist, heisst nicht, dass sie Pumpspeicherung befürwortet. Es ist einfach so, dass Pumpspeicherung kann man nicht am Einzelprojekt verhindern. Das wäre auch nicht richtig. Meines Erachtens müsste man Pumpspeicherung generell nicht am einzelnen Projekt steuern. Und zwar, indem man den Pumpstrom mit einer Lenkungsabgabe steuert. Es gibt keinen Grund, dass man billigen Kohlenstrom, den die Umwelt verträgt, und billigen Atomstrom, der für zukünftige Generationen Probleme gibt, dass man den Strom derart billig kann kaufen und veredeln kann. Dort braucht es eine Lenkungsabgabe 2-3 Rappen pro Kilowattstunde.
Zahlen du die Lenkungsabgabe der Energiekonzern?
Nein, schliesslich zahle ich wie überall bei jeder Abgabe Konsumenten den Preis. Aber das ist auch richtig so.
Gut, Stromverbrauch, da haben wir schon mehrfach gesagt, das ist etwas, was man muss in den Griff bekommen. Wir können nicht ewig gleich viel Strom verbrauchen. Irgendwann ist auch das fertig. Darf ich jetzt, Herr Vetterli, den Beat Imboden dazu nehmen von Alpig?
Ja, ganz sicher.
Der natürlich Ihren Ausführungen zugelassen hat. Sie haben jetzt mehrfach gehört, also der Strom, den man dort durchjagt, wo man das Wasser hochpumpt, das ist dreckiger Strom. Da wird massiv Gewinn gemacht und Sie haben jetzt den Finger aufgehoben. Sie wollen Widerspruch erheben?
Ja, ganz klar. Also ich muss schon ein paar Werte nutzer Pumpspeicherung sagen. Also einerseits redet ihr von einer Dreckschleuder. Es ist klar, wir müssen teilweise Nacht Strom importieren. Das ist ja so. Aber umso mehr bin ich der Meinung, dass wir das Heft selber in die Hand nehmen in der Schweiz und für die Zukunft schauen und selber zusätzliche Produktionen aufstellen, damit wir aber nicht auf den Import angewiesen sind und dass wir nicht auf dreckigen Kohlenstrom angewiesen sind. Und das bedeutet von mir aus gesehen, dass wir auf gleichen zwei Säulen, wie wir bis jetzt gefahren, auf Kernenergie und auf Wasserenergie setzen. Und dann können wir das auch vermeiden und dann ist das auch kein Dreckschleuder.
Gut, also Sie sagen quasi, jetzt reden Sie um ein Atomkraftwerk. Das Plus. Also wenn wir umpumpen wollen, dann ist quasi Atomkraft, ist saubere Energie, die können wir dort einsetzen. Das ist also okay.
Für mich ist ganz klar, dass Kernenergie die beste Alternative vorläufig ist. Ist die viel bessere Alternative, was Kohlestrom und Gasstrom und anderen Strom vom Ausland importieren. Das ist viel konsequenter, wenn wir selber das Heft in der Hand nehmen und das vorläufig mit Kernkraft abdecken tun. Und vielleicht noch zur Funktionsweise von Pumpspeicherwerk. So schlecht kann das Pumpspeicherwerk nicht sein. Für mich ist ganz klar, und das ist glaube ich eindeutig, dass das Pumpspeicherwerk das braucht, damit dass wir ein gutes Netz haben, damit wir das Netz jederzeit uns geregelt haben.
Also auch im internationalen Verbund natürlich.
Genau, und es werden immer mehr Windberge gebaut, und das ist etwas, was die Alpige unterstützt, was die Alpige selber macht. Aber damit dass wir einen Ausgleich schaffen zu der Windkraft, weil der Wind kommt und kommt wieder nicht, und zwischenzeitlich muss jemand anders den Strom bringen. Für das sind die Pumpspeicherwerke die beste Lösung. Also,
im Moment,
es ist nicht so, dass die Pumpspeicherwerke von dem her keine sinnvolle Funktion hätten. Und dann vielleicht noch ganz am Schluss, müsst ihr euch noch überlegen, die Pumpspeicherwerke sind in den Alpen. Und es ist, glaube ich, euch nicht falsch und es ist auch nicht verwerflich, wenn man mit dem Pumpspeicherwerk Geld verdienen kann, weil das ist doch unser Gut hier in den Alpenkantonen und in der Schweiz insgesamt. Und es ist auch im Sinn von einem Alpenkanton, dass man den Strom und die Wasserkraft in den Alpen möglichst optimal nutzen
also und höchste Effizienz rauskriegt. Rein vernunftsmässig, väterlich, kann man das nachvollziehen. Wir haben ein grosses Energiereservoir in der Schweiz. Wir haben die Möglichkeiten. Im Moment braucht man so und so viel Strom. Also geht es doch darauf aus, dass man im Moment halt eben nicht andere Möglichkeiten hat, als die Ressourcen möglichst zu nutzen. Also sprich, Pumpspeicherwerke sind jetzt momentan nicht durch etwas Besseres zu übersetzen. Da können Sie sich nicht dagegen wehren.
Pumpspeicherwerke, wie gesagt, sind nicht an sich schlecht oder gut. Sie haben viele Funktionen. Aber die Frage ist, mit was für Strom tut man pumpen?
Gut.
Und das Interessante ist folgendes. Ich höre immer wieder von der Energiewirtschaft, wo ich stark in Kontakt bin, als Vertreter von Pronatura, dass Pumpspeicherwerke nötig sind für den Ausgleich vom Windstrom. Und andererseits habe ich noch kein einziges Werk gefunden, das bereit wäre zu sagen, okay, ich kaufe halt aus Pumpstrom nur Windstrom. Das heisst, es gibt eine Situation, wo faktisch immer fossiler Strom, Kohlestrom oder Atomstrom genutzt wird, wo billig ist. Aber das Argument, das vorgeschoben wird, ist, wir müssen den Wind ausgleichen. Und dort meine ich, dass es endlich einen Übergang braucht zu einer Versorgung, die nachhaltig ist. Erneuerbar. Ich bin sicher, dass man Pumpspeicherwerke betreiben kann, wenn sie wirklich dazu dienen, Windstrom und Sonnenstrom auszugleichen.
Ich möchte an dieser Stelle jetzt die Kontroverse doch kurz unterbrechen und lasse sie für die nächste Stunde weiter. Ich glaube, es gibt genug Zündstoff. Man könnte zum Beispiel eine These aufstellen, solange man Wasserkraft in dieser Art nutzt, verhindert das innovative Gedanken zur wieder erneuerbaren Energie, wie man das könnte erforschen. Das wäre eine Variante, die man sich könnte überlegen. Der Treffpunkt auf dem Eis zum Thema Staumauern und Energiegewinnung, im weitesten Sinn natürlich auch, und Energieverbrauch. Das ist das Thema heute im Treffpunkt auf dem Eis. Das heisst, mit dem Treffpunkt und dem Joschi Kühne. Ganges Jahr 1961, da war eines der grössten Bauwerke in der Schweiz fertig gebaut, die Staumauer Grand Dixence. Und dann ist geflutet worden.
10, 5, 4, 3, 2, 1, mit Blava. Lâche.
400 Millionen Kubikmeter Wasser sind gestaut, Grand Dixence. 400 Millionen Kubikmeter Wasser, da können wir sich jetzt das mal so vorstellen. Das sind 400 Millionen Würfel, ein Meter mal ein Meter mal ein Meter. Also da kann man ganz schön würfeln damit. Und die Frage auch erlauben, wie sicher sind so Staumauern? Der Treffpunkt heute auf dem Eis.
Stop them. said, Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwitta Jones be told to keep her window shades all full completely down? Well, Mr. Harper couldn't be here 'cause he stayed too long at Kelly's bar again. If you'll smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did, it happened just this way.
Dir sei's mit dem Treffpunkt um 8 Minuten ab 10. Staumauern. Für die einen ist es ein Ärgernis, weil es die Landschaft verschandelt. Für die anderen ist es eine Herausforderung, weil sie runterkumpen können. Und für die meisten ist es klar, eine Staumauer, dahinter hat's Wasser, da kann man Energie gewinnen. 8 Jahre ist an der Grand Dixence der grösste Gewichtsstaumauer der Welt gebaut worden, von 1953 bis 1961. Neben der Mauer hat man auch Kraftwerke gebaut, Pumpstationen, Ausgleichsbecken, Wasserfassungen und 100 Kilometer Stollen. Die gigantische Baustelle in den Alpen hat dort mal Aufsehen erregt, ähnlich wie heute die Baustelle vom NEAT-Basistunnel. Der Jürg Oeninger zu der Geschichte von der Grand Dixence.
Dans le chaos des Alpes, du Mont Blanc de Chelon au Cervin, les géants de 4000 mètres montent la garde. Ils sont les sentinelles d'un monde à part, domaine aride de la solitude, du silence et du froid.
Das ist ein Ausschnitt vom Dokumentarfilm von 1960 über den Bau von der Grand Dixence im Wallis. Dreht hat der Film der berühmte Westschweizer Filmemacher Claude Goretta.
Dans cette nature hostile, l'homme n'a pas craint de défier la montagne. Au plus haut des vallées, au flanc des rochers, il accroche des chantiers, il attaque le granit, le sable des moraines et les glaciers eux-mêmes.
Wo die Staumauer 1961 fertig war und man den Talabschnitt hinter dran geflutet hat, hat man damit auch noch gerade eine alte Staumauer geflutet, die erste Dixence-Staumauer nämlich. Die haben 1200 Arbeiter in 6 Jahren von 1929 bis 1935 gebaut. Die alte Mauer und die grosse Dixence von heute stehen in einem Gebiet, wo über 50% von allen Gletschern der Schweiz sind. Also ist es auf der Hand gelegen, dass man eines Tages auf die Idee gekommen ist, eine super Staumauer zu bauen und Wasser von überall her dorthin zu leiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eben auch der Hunger nach Energie gekommen. Man hat genau müssen projektieren, damit die verschiedenen Zuflüsse aus verschiedenen Tälern, die Grösse vom See, von der Mauer und der Kraftwerk alle zusammen gestimmt haben.
Dix, cinq, quatre, trois, deux, un, mètre de l'avant. Lâchez.
Départ.
Dort hoch oben in den Alpen bauen war nicht einfach gewesen. Für die rund 3000 Arbeiter. Die Grande Exance, die Mauer von der Superlative, war schon beim Bauen rekordverdächtig gewesen. Die Schwergewichtsmauer, die zuoberst 15 Meter breit und zuunterst 200 Meter breit ist, hat Millionen von Tonnen Beton gebraucht. Die Arbeiter haben 6 Monate am Stück betoniert und 100 Kilometer Stollen haben sie überall in die Berge getrieben. Fast doppelt so viele Kilometer, wie der neue NEAD-Basistunnel lang ist. Um das Wasser von der Grande Exance für zum Strommachen noch besser zu nutzen, hat man dann in den 90er Jahren die Lausanne d'Exance gebaut, ein Ausgleichsbecken und dazu ein neues, ein viertes Kraftwerk. Am 12. Dezember 2000 hat es dort einen Unfall gegeben. Der Franz Schafer, der rund 40 Jahre bei der Grande Exance gearbeitet hat, erinnert sich.
Dort ist in der Druckleitung am Berg ein Rohr verjagt. Und das ist dort in der Hangleitung, im Berg ist das passiert. Und der Grund war der, weil dort schlechte Schweissnähte waren auf dem Rohrteil.
Was ist da damit passiert, mit dem Bersten?
Und natürlich, bei dem Bersten, was passiert ist, das ist der, das Wasser in dieser Zone, dort, wo der Felsen, das ist 100 Meter im Felsen. Und dort, der Felsen ist nicht stabil, nicht gut dort. Aber das hat eigentlich nichts zu sagen. Das haben, die Geologen, die Ingenieure haben das gewusst, dass es nicht gut ist. Und haben die Rohrleitung auch dementsprechend dimensioniert. Aber wenn sie bei so einer Leitung und die Schweißen nicht gut sind, dann tun sie das ganze das Rohr damit gefährden. Und was natürlich auch schlimm war, ist, dass dann durch das, wo dann das Wasser zum Berg rausgekommen ist, das ist etwa 700 Meter über dem Talgrund, da hat es natürlich so eine Flutwelle mit Wassermaterial runter und dort sind auch Chalets weggerissen worden und sind leider 3 Personen sind ums Leben gekommen.
9 Jahre lang ist die Lausanne d'Exance stillgestanden. Seit dem Juni läuft es wieder. Alles ist geflickt und verstärkt. Und die grosse Staumauer Grande d'Exance von 1961 ist das nächste Jahr dann gerade 50 Jahre alt.
50 Jahre alt ist die Staumauer. Wie sicher ist die Staumauer? Was für Gefahren lauern da? Wie wird das kontrolliert? Das sagt uns als nächstes unser nächster Gast, Georges Dauber. Er ist Leiter der Sektion Talsperre im Bundesamt für Energie.
Pasando momentos felices, estamos viviendo una aventura de amor. Debemos gozarlo sin perder el tiempo, sin darnos reproches ni mal pensamientos. El destino marcó esta bella pasión. El destino marcó este encuentro feliz. La vida nos dio la felicidad de unir nuestras almas, también el corazón. Cantemos a la vida, cantemos al amor, alabemos al destino por la unión de los dos. Cantemos a la vida, cantemos al amor, alabemos al destino por la unión de los dos. El destino marcó este encuentro feliz. La vida nos dio la felicidad de unir nuestra
las almas, también el corazón. Cantemos a la vida, cantemos al amor, alabemos al destino por la unión de los dos. Cantemos a la vida, cantemos al amor, alabemos al destino por la unión de los dos.
Das ist Ihres Eis mit dem Treffpunkt um 16 Minuten ab 10. Wir haben es gehört von einer Grand Xans, das grösste Bauwerk hier in der Schweiz mit wahrscheinlich der grössten, höchsten Staumauer in Europa. Jetzt, wie kontrolliert man so eine Staumauer? Kann man das überhaupt? Wie geht so etwas vor? In was für einem Rhythmus? Gast bei uns ist jetzt Georges Darbre. Er ist Leiter von der Sektion Talsperre im Bundesamt für Energie. Guten Morgen, Herr Darbre. Ja, Moment, da ist er. Guten Morgen, Herr Darbre.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Entschuldigung, da habe ich falsche Leitung aufgemacht. Herr Darbre, Sie sind zuständig, Leiter der Sektion Talsperren im Bundesamt für Energie, kontrollieren also diese Staumauern, nicht alle in der Schweiz, aber so ungefähr 200 werden von Ihnen kontrolliert. Nach was für Gesichtspunkten denn?
Okay, also welche Talsperren wir kontrollieren, das ist eigentlich geregelt in der Verordnung und das sind die größten Talsperren, also die 220 größten Talsperren in der Schweiz stehen unter der direkten Aufsicht des Bundes und das sind diejenigen, die wir kontrollieren. Die weiteren knapp 1000 kleineren Anlagen, die werden von den Kantonen verfolgt, überwacht, kontrolliert.
Also, nehmen wir das Beispiel Grand Xans, ja. Als diese Mauer, die Sie ja eben auch unter Ihrer Obhut quasi haben. Genau. Wie gehen Sie da vor? Was wird da kontrolliert?
Also die für eine größere Talsperre wie diejenige von Dixons hat man eine Überwachung, die auf vier Niveaus, mit vier Niveaus organisiert ist. Das erste Niveau der Überwachung, das wird gemacht, wahrgenommen eigentlich von den Talsperrenwerten, also vom Personal des Betreibers, Personal, das sich an Ort und Stelle befindet. Und es steht ein Überwachungsreglement zur Verfügung, spezifisch für Grand Dixons. Und die Talsperrenwerte werden zum Teil wöchentlich, zum Teil monatlich visuelle Kontrollen vornehmen. All die Gänge und Schachten und Galerien, die dort sind, werden regelmäßig kontrolliert, visuell. Es werden auch Messungen vorgenommen, insbesondere Verformungsmessungen, wie viel verformt sich die Sperre in einem bestimmten Moment. Diese Daten werden gemessen von den Talsperrenwerten. Und auch einmal pro Jahr werden Funktionsproben vorgenommen. Das bedeutet, dass die Ablassorgane auch getestet werden, um sicherzustellen, dass sie funktionieren.
Die Frage taucht natürlich schon auf bei einem solchen Bauwerk wie das Grand Xans. Die Umweltgefahren beispielsweise, wie groß sind die? Erdbeben gefährdet? Das Gebiet in Wallis ist eines der gefährdetsten in der Schweiz. Wie gefährlich ist jetzt das, die Erdbeben? Was können Sie da etwas mitverfolgen? Können Sie da etwas kontrollieren oder beachten?
Es sind zwei Elemente dabei. Schon beim Bau vom Grand Xans wurde berücksichtigt, dass Erdbeben stattfinden könnten. Das bedeutet, die Mauer ist auch entsprechend bemessen worden. Und wir sind in einer Phase, gerade jetzt bis Ende 2012, wo wir wieder diese Erdbebensicherheit von allen Anlagen eigentlich wieder neu überprüfen. Also das bedeutet, Naturgefahr, Erdbeben, das ist berücksichtigt. Und unsere Anforderungen, die sind, dass die Anlage muss ein Erdbeben mit Wiedergeburtsperiode von 10.000 Jahren widerstehen. Das heißt, ein Erdbeben, das wir im Schnitt alle 10.000 Jahre erwarten könnten, soll die Anlage in keiner Art und Weise gefährden.
Also, ja. Sie sagen nun, 220 Talsperren werden von Ihnen kontrolliert.
Genau.
Wie ist denn der Zustand jetzt? Ist er natürlich, weil Sie immer kontrollieren, hoffentlich gut, aber wie erneuerbar ist er denn? Wie vorsichtig muss man sein, gerade mit Aspekt Alterung der Materialien?
Ja, das ist hauptsächlich eine Frage des Unterhalts natürlich, speziell bei Dämme, also das ist nicht der Fall bei Grand Xans, aber bei Schüttdämme. Betonmauer, wir haben in der Tat momentan eine chemische Reaktion, die auftritt bei gewissen Mauern und das bereitet uns gewisse Sorgen. Es ist eine chemische Reaktion, die dazu führt, dass das Beton quillt. Und die Speere ist so eingeklemmt im Tal und kann sich nicht verformen, kann sich nicht ausdehnen, wie sie wünsche. Und das führt zu Überspannungen. Das ist weltweit bekannt. Das beginnt bei uns auch. Das ist ein Älterungsprozess vom Beton, wenn man so sagen will. Und da haben wir Gegenmaßnahmen zurzeit. Es wird zum Teil Speeren, also sollen Speeren geschnitten werden, im Sinne, dass Schlitzen eingebaut werden, um einfach Platz zu machen, dass die Speere sich verformen kann. Also das sind Phänomene, die auftreten können. Und dank der Überwachung sind wir in der Lage, diese Phänomene sehr früh eigentlich aufzufangen und sehr früh auch Gegenmaßnahmen zu planen, beziehungsweise Maßnahmen zu planen, dass dazu führt, dass wir in keinem unsicheren Zustand kommen würden. Ja.
Also ich darf die Schlitze nochmals aufnehmen. Das heißt, die Mauer muss flexibel bleiben, damit sie sich entsprechend dehnen kann und auch der Belastung entsprechend sich verformen kann.
Ja, genau. Also man kann sich das so vorstellen. Also das Beton braucht mehr Platz. Also das ist eine Volumenzunahme. Und man hat zwei Möglichkeiten. Theoretisch entweder macht man das Tal breiter, das ist aber nicht realistisch, oder schneidet man ein paar Millimeter oder Zentimeter von Beton weg über eine gewisse Höhe, um eben Platz zu machen. Also das, ich könnte das so sagen, das Gesamtvolumen muss gleich bleiben, und weil eben das Beton quillt und sich ausdehnt, dann muss man ein wenig vom Beton wegnehmen.
Sie sagen, Sie haben diese Gefahr im Griff einigermaßen, mindestens erkannt. Maßnahmen sind also eingeleitet. Sie verlangen gewisse Maßnahmen. Wie steht es denn mit Terrorismus?
Terrorismus, das ist für uns ein Thema her in Bezug auf Zutritten zu Anlageteile, die sicherheitsrelevant sind. Sonst ist das eigentlich für uns keine größere Sorge. Wir meinen auch, dank der Überwachung und dank eben Zutrittskontrollen beziehungsweise sicherstellen, dass es nicht möglich ist, zu sicherheitsrelevante Organe zu kommen, dass es einigermaßen abgedeckt ist.
Also eine der kleineren Gefahren, hoffen wir doch, dass das tatsächlich so sei. Also zum Schluss, darüber, Sie sind im Grunde genommen zufrieden mit unseren Talsperren.
Ja, also ich bin zufrieden. So, Sicherheitszustand ist gut. Das ist klar, dass wir eben Probleme jetzt haben beziehungsweise Phänomene haben, die sich entwickeln. Aber ich glaube, mit der Art und Weise, wie die Anlagen überwacht werden und mit der Sorge, die wir nehmen, um sie richtig zu unterhalten, haben wir sie weitgehend unter Kontrolle. Und bin ich gesamthaft gesehen zufrieden. Ja.
Ich bedanke mich herzlich, Georges Stauber, Leiter der Sektion Talsperren, Bundesamt für Energie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Danke, Herr König.
From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no. From a distance, we
songs of every man. God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance.
Das ist ihrerseits der Treffpunkt mit dem Thema Talsperre, Staudämm und Energiegewinnung und auch Ästhetik und Gefahren von den Staumauern. Am Telefon jetzt haben wir Magdalena Schüppach. Guten Morgen, Frau Schüppach.
Grüß Gott, Grüne.
Frau Schüppach, Sie schwärmen für die Staumauer Emosson. Das heisst, das ist bei Martigny im Unterwallis auf der linken Talseite. Was ist denn so besonders an dieser Staumauer für Sie?
Ah, die Staumauer, die ist natürlich die letzte Staumauer, die auf ca. 2000 Meter über Meer gebaut worden ist. Und das ist ein Gemeinschaftswerk zwischen der Schweiz und Frankreich. Das ist 1967 beendet worden. Und an dieser Staumauer hat es alles Quadern gebaut, ohne ein Gramm Eisen. Das besteht nur so aus eben diesen Staumauerquadern, wie man sie kennt. Und das etwas Lustiges ist noch mehr gesehen, welches das die französischen Quadern sind und welches die schweizerischen, wegen der Sandmischung.
Sie sehen das, sind Sie Fachfrau, sind Sie Staumauerbauerin?
Nein, das sieht auch dir, wenn ihr genau schaut, sieht das dir auch.
Also Ihnen gefällt jetzt die Ästhetik zum einen, ja, weil es ein schönes Bauwerk
ist? Die Ästhetik gefällt mir und der Weg dorthin gefällt mir, die Umgebung gefällt mir. Es ist einfach sagenhaft, weil das ist so in einem pittoresken Tal, wenn man von Martigny über Fin-Haut nach dem Emosson fährt. Mhm. Und dann geht man über die Forkla und dann geht man durch ein Tal ab und dann rauf. Und wenn man dort rauffährt, auch mit dem Auto zum Beispiel, dann hat man so grossartige Aussichten, bis man nur schon dort ist. Und nachher an dem Ecke, wo die Staumauer ist, das ist einfach sagenhaft.
Ja, aber jetzt hat man da einfach irgendeine Mauer in die Landschaft getätscht und jetzt findet sie das schön.
Das ist ja nicht so, das ist überhaupt nicht so. Die Mauer stört kein Mensch. Das ist in einem wilden, ursprünglich gebliebenen Tal.
Bis auf die Staumauer?
Bis auf die Staumauer, ja. Und die Staumauer braucht man als Bungee-Jumping und dort kann man auch klettern.
Also, wir sollten eigentlich mehr Staumauer in der Schweiz. Da hätten wir mehr.
Es ist so wunderbar. Man kommt auch dort, wenn man nachher bei der Staumauer ist und mit dem Auto kommt, kann man so über einen Hubbel abfahren mit einem Standseilbändchen. Das geht etwa nur 2 Minuten. Und nachher kommt man zum alten Werkbändchen, wo sie alles hinterher transportiert haben, bis nach zum Wasserschloss. Das Wasserschloss ist natürlich etwas von der Staumauer. Und dann geht es vorne nach Fin-Haut. Und in Fin-Haut kann man nachher noch einmal runter. Und das ist ganz, ganz eine stotzige Zahnradbahn. Eine von der stotzigsten überhaupt.
Also ich sehe, Sie grünen.
Und das Tal ist so pittoresk und schön und wild geblieben. Und dann sieht man über ins Mont Blanc-Gebiet. Und in diesem Mont Blanc-Gebiet wird Wasser von so einem Staubecken gefasst, so circa um 2.500-3.000 Meter. Und das kommt alles dort über. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie unwahrscheinlich das ist, dass das auf die andere Talseite
kommt. Frau Schöpach, ich sehe, Sie sind profunde Kennerin von den Staumauern, insbesondere Emosson.
Einfach Emosson.
Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und herzlichen Dank.
Auf Wiederhören,
Herr Grüne. Das war Frau Schüppach, die von ihrer schönsten Staumauer geschwärmt hat. Das ist natürlich ein Aspekt, den man durchaus ins Auge fassen darf, aber da sieht es ja immer wieder die andere Seite von der Verbände, von der Umweltverbände, die sagen ja, ja, aber und muss das so sein? Über das reden wir weiter da im Treffpunkt auf dem Eis in ein paar Minuten.
Mama, 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 mama
Sturm und Wetter verblasst und dann noch mit dir. Von weitem Sirene und von Nacht in der Rüch und statt wenn ein Kirchenfenster wo scheint. Es schmeckt nach Wachs, nach Tee und nach Liebe am Schluss von dieser Nacht, von der Nacht mit dir.
Das heisst, um 10:57. Energiegewinnung aus Wasserkraftwerk, zum einen aus Laufwasserkraftwerk, das sind die Flüsse sind, wo man Strom gewinnt, dann, wenn halt der Fluss Wasser hat. Und das andere sind eben die Stauseen, Staumauern, wo man Energie gewinnt, weil das Wasser dort gespeichert wird, im Kreislauf von Sonne, wo Wasser verdunstet, Gletscher, wo Wasser abgeht. Und dann kommen eben noch die berühmten Pumpspeicherwerke dazu. Es wird wahnsinnig viel Strom produziert in der Schweiz. Eigentlich könnte es ja lange, theoretisch, wenn nicht die elenden Spitzen wären, wenn nicht Europa auch noch dran wäre, wo auch ab und an ein Problem hat. Und über das werden wir jetzt gerade reden mit unseren beiden Experten. Das ist zum einen der Beat Imboden. Er ist verantwortlich für Oberwalliser Wasserkraft von Alpig. Und das andere ist der Luca Vetterli. Er ist bei ProNatura Schweiz Gewässerexperte. Wie sieht es jetzt aus mit der Strommenge, die man produziert, Herr Imboden? Man sagt, man hätte eigentlich ja wie genug aufs Jahr ausgesehen, aber für Spitzenzeiten langt es nicht. Und dann müssen wir noch den internationalen Austausch auch noch regulieren. Wie läuft denn der eigentlich?
Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist das Netz insgesamt. Es gibt eine einfache Theorie, die sagt, und die ist extrem wichtig, wir müssen immer so viel Energie genau produzieren, wie gleichzeitig verbraucht wird. Also wir müssen quasi in jeder Sekunde genügend produzieren, damit das der Verbrauch gedeckt werden kann. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Sache. Und das kann der Primär erreichen, wenn er Spitzenenergie, Regelenergie kann produzieren. Und das ist in einem Stausee ja quasi vorhanden. Das ist der sogenannte Batterie, was das ermöglicht tut. Jetzt ist natürlich so, also das Netz bleibt natürlich nur stabil, wenn Produktionsanlagen da sind und wenn das Netz auch gut ist. Ich kann mir das vorstellen, wie ein Trinkwassersystem oder andere Netze, wenn das Netz in Ordnung ist und sehr stark vermascht ist, wenn es irgendwo mal einen Ausfall gibt, ist das nicht so schlimm, weil dann haben andere Wege. Wenn es aber das Netz schlecht ist, das heisst, die Vermaschung klein ist, beziehungsweise das Netz nicht gut instand gehalten wird, dann kann es Probleme geben. Weil es kann immer wieder mal so eine Leitung ausfallen und dann gibt es irgendwo einen kleinen Unterbruch. Und wenn das Netz gut genug ist und gut vermascht ist, beziehungsweise wenn wir gleichzeitig gute Produktion können, anbieten mit Regel- und Spitzenenergie, dann haben wir das Netz eigentlich stabil. Und wenn das nicht der Fall ist, kann es Probleme geben. Und weil wir natürlich immer verbunden sind mit ganz Europa, gibt es natürlich Austausch zwischen Ausländer und uns.
Also quasi, wir können uns quasi gar nicht abnabeln vom Ausland. Herr Vetterli, wir sind in einer gewissen Form abhängig vom Ausland und umgekehrt ja wahrscheinlich auch, weil das Netz dann ein Loch hätte, wenn Sie in der Schweiz nicht vernetzt werden mit dem Ausland. Wie sehen Sie denn das? Wie abhängig sollen wir uns denn machen in dieser Beziehung? Sie, die ja vielleicht jetzt nicht unbedingt dafür sind, dass man noch mehr Energie braucht.
Ja, die Frage ist nicht, ob man sich abhängig machen will oder nicht. Es ist eine Tatsache, dass das Stromnetz länderübergreifend ist. Und entsprechend sind alle eigentlich im gleichen Boot. Wenn es grosse Probleme gibt, dann gibt es die, wie man mit dem Stromausfall gesehen hat vor einiger Zeit in Italien. Teilstromausfälle in Frankreich oder in der Stadt in Kalifornien. Dann sind grössere Gebiete dran. Das heisst, es ist eine Tatsache, dass das Netz übergreifend ist. Wichtig ist dennoch, dass man das Netz kann stabil halten kann. Und da spielt die Schweiz natürlich eine grosse Rolle, weil die Schweiz hat viel mehr als andere Länder die Möglichkeit, flexibel mit Wasserkraft zu reagieren.
Wie gross ist der Einfluss der Umweltverbände auf jetzt eben die weiterführende Investition, dass man höhere Staumauern machen will, neue Kraftwerke bauen, Stau, gibt's die Möglichkeit, haben wir wahrscheinlich kaum mehr, dass man das nochmal könnte, dass man nochmal könnte Eis bauen. Da gibt es schon Pläne, die Sie im Fokus haben.
Also wie vorhin gesagt, die Ausbaumöglichkeiten von der Wasserkraft sind in der Schweiz sehr klein, weil das Potenzial ist ausgenutzt. Aha. Dort kann man nicht viel bauen. Die Frage ist, wie kann man vor allem den Verbrauch lenken? Und da ist zu sagen, dass natürlich jede eingesparte Kilowattstunde durch Effizienz ist wesentlich besser als jede neue, weil man weiss, dass jede Produktion die Umwelt belastet, die Wasserkraft auch immer ein bisschen, weil das Wasser fällt in den Fluss. Und dann gibt es natürlich die belastenderen Produktionsarten wie die niederneuerbaren Energien, wo man dann vom Ausland abhängig wird. Also zu Ihrer Frage zurück, wenn man wollt vom Ausland unabhängiger sein, dann führt kein Weg daran vorbei, dass man effizienter die Energienutzung, dass man den Verbrauch, der heute so hoch ist, senken kann.
Wie weit sind die denn vernetzt? Man redet von einem internationalen Stromnetz, das eng vermascht ist. Wie ist es denn bei Ihnen bei den Umweltverbänden? Wie eng sind ihr vermascht in dieser Beziehung, dass ihr gegen oder für gesunde Energie könnt kämpfen oder nicht einfach dass jedes Kraftwerk einfach gebaut werden kann? Und ich rede jetzt von Wasserkraft.
Also es gibt natürlich internationale Verbindungen, nicht nur von Pro Natura, sondern auch von anderen Verbänden. Das heisst, es gibt internationale Bestrebungen, dass man jetzt spezifisch beim Wasser, dass man die Wasserkraft nutzt, aber mit mehr Respekt vor der Umwelt, mit mehr Restwasser und so weiter.
Herr Imboden, wie sehen Sie das mit den Verbänden? Gehen Ihnen die ab und zu ziemlich auf den Geist, weil ihr nicht einfach machen könnt, was ihr wollt?
Schlussendlich haben wir ja die gleichen Interessen, wie wir, wollen Kraftwerke bauen, die die Umwelt respektieren tun. Klar gibt es Situationen, wo wir möglicherweise nicht gleicher Meinung sind, aber es gibt eigentlich einen klaren Prozess, wie das abläuft. Es gibt klare Regeln, es gibt Gesetzgebungen. Und bei jedem Neubau, bei Erneuerungen von Kraftwerken, haben wir immer wieder natürlich sehr enge Zusammenarbeit.
Von Anfang an schon?
Von Anfang an, ganz klar. Das muss von Anfang an stattfinden. Und ganz klar gibt es am Anfang auch Differenzen. Und die Differenzen müssen wir ausgleichen. Und dann kommt es sehr oft zur Einigung und dann kommt es zum Bau. Also von dem her müssen wir in die gleiche Seite ziehen.
Also als Beispiel wäre dann, Herr Vetterli, das, was Sie mit dem Lind Limmeren in Lintal gemacht haben. Da sind sie nicht gerade von Anfang an, sie haben Einsprachen gemacht zuerst gegen das geplante Werk. Nachher hat man sie dann irgendwann, nachdem sie lang gemüdet haben und Einsprachen lanciert haben, gesagt, also jetzt nehmen wir den ins Boot, dann kommt es dann schon gut.
Ich bin sehr früh dort aktiv gewesen im Zusammenhang von dem Werk, das jetzt im Bau ist. Es ist ein grosses Pumpspeicherwerk im Kanton Glarus. Und an dem Werk zeigt sich, glaube ich, sehr charakteristisch, was in den letzten Jahren abgelaufen ist. Nur vor 10 Jahren sind die Wasserkraftwerke, nein, ich müsste sagen, vor 20 Jahren, dort im Mehrprojekt, sind die Wasserkraftwerke häufig ein sehr grosser Streitgegenstand gewesen zwischen Bauern und Umweltorganisationen, vor allem die grossen. Und es ist erst in den letzten Jahren so weit gekommen, dass sehr frühzeitig Kontakt stattgefunden hat, damit die Konfliktfragen, also eigentlich im Wesentlichen Gewässerschutz und Umweltschutz und Landschaftsschutz, dass die so frühzeitig angegangen werden wie möglich. Und die Ergebnisse sind eigentlich sehr vielversprechend und gut aus meiner Sicht. Es lohnt sich nicht zu streiten, wenn man eigentlich durch frühzeitige Kontakt bessere Projekte machen kann. Weil durch das haben sowohl die Umweltorganisationen, die Umwelt selber, Pro Natura, hat Vorteile, weil es gibt Verbesserungen, die nicht vor Gericht erstritten werden müssen. Und andererseits gibt es für die Werke auch die Möglichkeit, dass man mit weniger Zeitverlust, mit weniger Gerichtsverfahren auch bauen kann.
Also ist man umweltbewusster geworden in dieser Hinsicht im Boden? Man hat einen gewissen Fortschritt gemacht und erzielt. Ist das jetzt schmerzhaft für den Energiekonzern gewesen oder ist das auch eine Kröte für euch, die man schlucken
muss? Das ist ganz klar, dass das teilweise auch für uns schwierig ist. Das ist ein gutes Beispiel sind natürlich die Restwasserbestimmungen, die Restwassermengen. Das ist klar, jeder Kubikmeter Wasser, den wir als Restwasser abgeben müssen, fehlt uns in der Produktion und das stellt die Wirtschaftlichkeit natürlich immer wieder in Frage. Aber andererseits bin ich auch der Meinung, dass man auch bei uns die Umwelt muss beachten muss und das ist schlussendlich geht es zusammen, Konsens zu finden und Lösungen zu finden, damit dass wir einfach eine Schulanlage noch optimieren und neu bauen.
Wasserkraft, kurz zum Schluss, deckt einen grossen Teil ab bei uns. Ich glaube, der grösste Teil an Energiebedarf in der Schweiz. Lenkt das ein bisschen ab davon, dass man jetzt da investiert, dass man andere erneuerbare Energien forscht, Herr Vetterl?
Jein. Und zwar ist es so, dass der Bund jede erneuerbare Energie heute fördert. Aus meiner Sicht die Wasserkraft fälschlicherweise, weil die Wasserkraft, wie wir gehört haben voran, eigentlich schon weitestgehend genutzt ist. Mhm. Von dem her müssen die Fördergelder für neue erneuerbare Energien gelten, die zu Energiezukunft darstellen. Ich denke da vor allem, dass wir endlich eine Sonnenenergiewende brauchen. Mhm. Heute ist Sonnenenergie noch teuer, aber die Verfügbarkeit, das Potenzial ist sehr gross und entsprechend ist wesentlich, dass man von den Ressourcen, die fast aufgebraucht sind, das Wasser, abgesehen, dass man die in Ruhe lässt und in Zukunft schaut und in Zukunft für Zukunft mehr Sonnenenergie nutzt.
Also mehr Sonnenenergie im Boden, dann könnte man statt mit der sogenannten grauen Energie vielleicht mehr Sonnenenergie nutzen, um das Wasser zu pumpen.
Ja, das ist vielleicht nicht allzu einfach, aber wir unterstützen es natürlich voll und Alpeg investiert auch viel Geld in neue erneuerbare Energien, wie Biomasse, wie Wind, wie Solar. Wir machen das eigentlich parallel gleichzeitig mit der Optimierung von unserem jetzigen Wasserkraftwerk. Also es ist absolut, das soll nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern das muss sich ergänzen. Und vielleicht noch ganz Schluss noch zum Verbund mit Europa. Für uns ist für die Schweiz muss ganz wichtig sein, dass wir die Produktion auch in Zukunft selber bei uns im Land haben, weil je mehr dass wir abhängig sind vom Ausland, desto mehr sind wir auch abhängig von Kohlestrom. Desto teurer wird der Strom grundsätzlich. Also es muss unser Ziel sein, dass wir möglichst Anlagen hier selber bauen und unabhängig sind. Da sind wir euch sicherer.
Da darf ich vielleicht Schlusswort machen für beide und vielleicht weniger Strom brauchen in Zukunft, weniger Energie verbrauchen. Dann kommt es dann vielleicht auch noch besser. Das wäre dann vielleicht das Ziel. Ich will noch einen Blick machen. Sie erlauben, Herr Vetterli, ist das okay für Sie?
Ich möchte trotz allem daran erinnern, dass Atomkraftwerke eine Auslandabhängigkeit sind, weil Uran muss importiert werden. Mhm. Also das ist keine einheimische Energie.
Wir wollen nicht alles einfach nur stohlen oder unter den Boden wischen, wenn es wieder antönt. Wir haben heute über Wasserkraft geredet, mit allen möglichen Facetten. Wir machen nachher noch einen Blick, jetzt dann gerade mit dem Peter Achten, auf China in das sogenannte Drei-Schluchten-Talsperre. Grosswerk, das dort gebaut wurde und eröffnet wurde 2008.
fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Another day for the captain of the
Eins mit dem Treffpunkt und einem Blick in die grosse, weite Welt. Jetzt gehen wir auf China. Wenn der sogenannte und legendäre und strittene auch drei Schluchten Staudamm anschauen. In China ist Stausee 600 Kilometer lang im Yangtze-Gebiet, ein Megabau eröffnet worden 2008 für den Hochwasserschutz, für die Verbesserung von Schifffahrt, Energieerzeugung, Wasserversorgung von der Bevölkerung, aber um einen hohen Preis. Ich bin verbunden jetzt mit dem Peter Achten in Peking. Korrespondent. Guten Morgen, Herr Achten.
Guten Morgen.
Also, guten Morgen bei uns. Bei Ihnen ist es ja, glaube ich, etwa 8 Stunden später am Abend, so um die 7 Uhr. Herr Achten, die drei Schluchten Talsperre, wie man auch sagt, ist das jetzt ein reines Prestigeobjekt für die Chinesen?
Nein, ich glaube, es ist nicht ein reines Prestigeobjekt. Nämlich dort, wo das geplant worden ist, nämlich in der Mitte der 80er Jahre, dort hat große Reformen und revolutionär Deng Xiaoping bereits vorausgesehen, dass die Wirtschaft wachsen wird und dass man unheimlichen Energiebedarf hat. Das ist damals im Westen übrigens verlacht worden. Man hat gesagt, die spinnen die Chinesen, die brauchen doch nie so viel Energie. Und heute ist das Drei-Schluchten-Kraftwerk schon wieder zu klein. Also es braucht unheimlich viel Energie hier in China bei diesem Wirtschaftswachstum.
Bis jetzt ist es ja das Grösste der Welt. Sie sagen, es sei jetzt schon wieder zu klein. Es sind 2 Millionen Menschen umgesiedelt worden, was ja auch ein Drama ist. Ich nehme nicht an, dass man die zuerst gefragt hat.
Nein, das ist wirklich ein Drama gewesen, wo in China, wenn etwas geplant wird, nicht nur dort im Drei-Schluchten-Bereich, überall, der wird geplant, entschieden und dann werden die Leute umgesiedelt, fertig und passt. Und das hat grosse, grosse menschliche Tragödien gegeben. Man muss sich vorstellen, die Bauern, das sind hauptsächlich Bauern gewesen, die umgesiedelt worden sind, die haben natürlich am Yangtze das beste Land gehabt. Und jetzt sind die umgesiedelt worden in höhere Regionen, wo lang nicht mehr so produktiv sind. Und das ist für die natürlich ein Desaster gewesen. Dazu ist gekommen, dass durch Korruption eben viel Entscheidungsgelder in Zweck von reichen Beamten geflossen sind und das hat wiederum zu unheimlichen Aufruhr geführt in dieser Region. Es ist dort mehrmals, und das man im Westen nicht so mitbekommen, zu grossen Aufständen gekommen, mit sogar Toten.
Jetzt haben wir ja den ökologischen Schaden, den man muss ansprechen in diesem ganzen Projekt, der sicher enorm gross ist, wo man vielleicht halt dort in China nicht so diskutiert hat. Und trotzdem weiss man, es hat ja Opposition gegeben in China. Es hat nicht nur reine Befürworter gegeben für das Projekt. Was ist denn der Stand von den Schäden, die es dort gibt, jetzt im Bereich von dem Werk?
dort gehen eben die Meinungen von den Experten auseinander. Also nehmen wir zum Beispiel eins von den Zielen von dem Dreischluchtendamm war die Verbesserung vom Hochwasserschutz. Man muss sich vorstellen, der Yangtze ist immer wieder über seine Ufer getreten, beispielsweise 1954, hat es 30.000 Tote gegeben, oder noch näher an unsere Zeit, 1996 hat es 4.000 Tote gegeben. Und einer von den Gründen eben für den Damm war auch Hochwasserschutz gewesen, also nicht nur Energieerzeugung. Mhm. Aber die Umweltschützer sagen, man hätte vielmehr den wirklichen Grund, nicht nur Symptome, bekämpft. Also beispielsweise die Abholzung von grossen Wäldern im Quellgebiet vom Yangtze-Kiang und weiter runter. Dort ist tatsächlich in den letzten 100 Jahren sehr viel abgeholzt worden. Auf der anderen Seite sieht man eben auch im 19. Jahrhundert, wo alle die Wälder noch gestanden sind, auch dort ist es so mehrere hunderttausend Tote gekommen bei jeweiligen Überschwemmungen. Also da gehen Meinungen von den Umweltschützern und den Experten auseinander.
Es hat ja diesen Sommer auch wieder Überschwemmungen gegeben. Es hat auch nicht zuletzt darum Überschwemmungen gegeben, weil es Verstopfungen gewesen sind zum Zufluss. Wie kommt man das in den Griff überachten?
Ja, also eben die Überschwemmungen, da kommt noch etwas anderes dazu. Mit dem Hochwasserdamm kommen alle der Treibsand und hauptsächlich Sediment können wir nicht weiter runter, weil die stauen sich jetzt eben in dem Becken vom Dreischluchtendamm. Und das heisst mit anderen Worten, weiter unten, also vom Dreischluchtendamm bis runter nach Shanghai, das ist eine riesige Region, dort bekommen die Felder nicht mehr die Sedimente und sind eben jetzt auch weniger fruchtbar. Also das ist auch eine weitere Folge von diesem Dreischluchtendamm.
Jetzt sagen Sie ganz am Anfang, Sie gesagt, das ist schon wieder zu klein erachten. Gibt es schon Pläne, dass man das wieder noch vergrössern will? Weiss man schon etwas?
Ja, die Planer hier in China machen natürlich alles, um den steigenden Energieverbrauch zu decken. Also es geht, oder man muss eben sehen, hier in China werden auch heute nach dem Dreischluchtendamm immer noch 73% von der gesamten Energieversorgung wird mit Kohlekraftwerk erzeugt. Und man muss sich vorstellen, was das für eine Sauerei ist für die Umwelt. Also das Ziel von der chinesischen Regierung ist, der Anteil von der Kohle erzeugten Strom den runterzufahren. Und da gibt es verschiedene Projekte. Also man hat beispielsweise mehr Wasserkraft im ganzen Land, aber auch zum Beispiel Atomkraft, Sonnenenergie, Windenergie. Da ist ja China weltweit führend mit der Entwicklung von Sonnen- und Windenergie. Also da in diesem Bereich geht eigentlich sehr viel.
Ich bedanke mich herzlich, Peter Achten in Peking, zum Dreischluchten-Talsperre, zum Dreischluchtendamm in China. Das ist der Treffpunkt See auf dem Eis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.